Hallo und willkommen zum Spoiler-Podcast. Wir haben die Schweizer Macher gesehen.
Wir haben es gesehen, ja.
Ja. Wie fandest du den Film? Auf einer Skala von 1 bis 10, was gibst du dem Film?
Oh, schwierig. Ich fand ihn gut, guter Einstieg, richtig gut sogar.
Eine Zahl brauche ich.
Ja, ich muss ja gerade überlegen. und dann hat er doch einige Längen entwickelt, so ab der Hälfte. Sagen wir 7. Aber wie fandest du den Film?
Ich finde den Film gut. Ich finde, der unterstreicht halt so die Schweizer Bünzlichkeiten. Also Bünzli ist ein Spießer auf Schweizerdeutsch. Und du hattest recht, du fandest den einen Charakter von Waller Lyons, wie heißt er nochmal?
Bodmer.
Ja. Den fandest du, er war extrem nervig, aber das sollte er ja auch sein. Aber was so im Erzählstrang ein bisschen fehlt, ist, dass der sich halt noch ein bisschen entwickelt. Also der ist halt durchgehend gleich geblieben.
Der blieb eine Schablone, so ein bisschen eindimensional. Er war einfach dieser Schweizer spießige Kantonspolizist. Und ich dachte immer, da passiert noch was mit ihm.
Ihm auch noch ein Privatleben irgendwie gibt. Man hat ihm nur gegeben, dass er halt mit seiner, vermuten wir mal, das war die Mutter und nicht die Frau, aber könnte beides sein.
Er lebt bei seiner Mutter.
Zu Hause lebt und dann halt mit ihr irgendwie frühstückt.
Ja.
Und sein Auto putzt.
Ja, genau.
Sein Auto putzt er mal. Ja, doch, das ist dann wieder die Bünzli. Essen, wie er sein Wochenende verbringt mit Autoputzen und immer den Leuten auflauern.
Das waren aber auch eigentlich die einzigen beiden Szenen, wo man ihn mal privat gesehen hat. Er putzt das Auto, das war ja dann lustig, dass man diese Spießigkeit gesehen hat. Und dann sitzt er ständig in der Küche bei seiner Mutter. Und vorher sagt er immer, dass die drei wichtigen Säulen für einen Schweizer sind Ehe, Familie und Demokratie. Und die ersten beiden Säulen hat er schon mal selber nicht umgesetzt. Insofern, das fand ich witzig.
Er hat Familie, also seine Mutter scheint mir wichtig zu sein. Aber ich glaube, dass er, also ich würde jetzt behaupten, mal die These aufstellen, dass wir ihn durchaus in seiner Freizeit häufig sehen. Aber in seiner Freizeit ist er halt einfach in seinem Beruf unterwegs. Man sieht ihn ja quasi arbeiten, währenddem sein Kollege eindeutig nicht arbeitet, sondern privat auf einem Date ist oder eben privat rauskommt oder morgens noch im Bett liegt.
Ich fand trotzdem, die war ein bisschen schwach gezeichnet, da hätte man mehr rausholen können.
Ich glaube halt, es geht in dem Film nicht unbedingt um die Figur, das ist halt eben, das ist der Archetyp vom spießigen Schweizer, der das überprüft, ob die anderen spießig genug sind, um Schweizer werden zu dürfen, der extrem aneckt daran, dass sein Kollege nicht so spießig ist und eben ein bisschen plaudert und private Fragen stellt und sich irgendwie auf die eine Richtung bezieht und sagt, schön, Apulien, da war ich auch noch mal beim Sandro in der Pizzeria, schöne Grüße ausrichten und so. Der ist halt, der macht so sympathischen Smalltalk, während der andere ankommt und sagt, ich habe hier meinen Katalog an Fragen, den ich abarbeiten muss. Das sind Katzen, die spinnen im Hintergrund. Von dem her, ich glaube, das soll einfach so der Kontrapunkt zu dem sein. Die Hauptfigur ist ja eigentlich schon der Fischer, der Moritz Fischer, der halt dann seine Love Story noch hat mit einer der Kandidatinnen. Und dann finde ich eigentlich so an ausgemalten Charakteren, die vorkommen, sind es ja eigentlich die Kandidaten viel mehr, die auch keine Entwicklung jetzt in dem Sinne durchmachen. Ja. Naja, doch die einzigen, die eine Entwicklung durchmachen, sind die beiden Hauptfiguren in dem Sinne, sind ja dann mehr der Fischer und das Fräulein Vakulic.
Ja, genau.
Weil die macht auch eine Entwicklung durch. Die hat ja am Anfang Angst vor denen und dann will sie sich gar nicht mehr einbürgern lassen zum Schluss.
Ja, da gibt es Entwicklung, da gibt es auch eine Geschichte zumindest. Diesem Wochenende, ich glaube, das war dieser Sonntagmorgen, wo der Bodmer morgens um 10 an der Tür steht und der Fischer ist bei der Tänzerin noch zu Hause. Und das ist dann so eine typische Komödienszene. Oh Gott, der Kollege ist jetzt bei der Kandidatin.
Genau.
Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt passiert mal was, jetzt geht's voran. Aber das war es dann auch so. Es ist insgesamt schon sehr gemächlich inszeniert worden.
Fandest du, der Film hat Längen? Also fandest du es irgendwo langweilig? Es konnte jetzt mal was passieren?
Ich habe nicht erwartet, dass mehr passiert. Ich fand es war ja schön. Es wurde ja hauptsächlich diese diese gemütliche Schweizer Spießigkeit vielleicht ist dargestellt worden. Auf der einen Seite repräsentiert vom Bodmer und auf der anderen Seite der Wunsch der Kandidaten, sich da anzupassen, um eingebürgert zu werden. Und dabei waren sie wahrscheinlich noch schweizerischer als die Schweizer, selbst die Italiener. Ich fand den Italiener eigentlich auch witzig. Der wird so gezeigt, dann sieht man sie erstmal am Anfang mit Pasta essen, Spaghetti, dazu diese Rotweinflasche.
Mit dem Bastkorb drum. Ich überlege jetzt gerade, weil ich finde, wir haben ja danach jetzt auch nicht in Gänze, aber wir haben diese Doku geguckt über das heutige Einbürgerungsverfahren. Den ersten Teil, den zweiten haben wir angefangen. Und da ist ja eigentlich die Handlung genau das Gleiche, nämlich es werden Leute, Familien porträtiert, die sich einbürgern lassen wollen. Und man sieht die dann auch, wie sie zu Hause sitzen und Pasta essen und Cola trinken.
Ja.
Nur da ist dann halt nicht noch so eine inszenierte Liebesgeschichte irgendwie noch drin und die Einbürgerungsbeamten werden zwar auch gezeigt und porträtiert, aber jetzt, man sieht die halt nur in Interaktion jetzt beim Test, bei dem Kurs davor und beim Gespräch.
Ja.
Und ich fand eigentlich diese Doku allein, finde ich auch sehr spannend. Natürlich einerseits, um zu sehen, wie funktioniert das Einbürgerungsverfahren, und andererseits einfach auch, finde ich spannend, wenn halt Leute so porträtiert werden und gezeigt wird, wie kommt's. Also da war ja zum Beispiel das, ich glaube, spanische alte Ehepaar, die seit 60 Jahren in der Schweiz leben, wo eine alte Frau, eine Rentnerin sagt, ich bin in der Schweiz, seit ich 18 bin. Und die ist dann im Test bei Leuten, die war schon so gegen die 60, würde ich mal sagen, aber die war eindeutig jünger. Und die Beamtin, die Fragen gestellt hat, sagt selber, ja, ich bin eigentlich Französin, habe einen Schweizer geheiratet in den 70er Jahren und darüber den Pass bekommen. Damals war das noch so. Und du hast da eine Frau, die eigentlich die Fragen beantworten muss, um Schweizerin zu werden, die ihr gestellt werden von einer Frau, die selber weniger lange in der Schweiz lebt und auch aus dem Ausland kommt. Ja. Also so dieses Absurde, finde ich, ist durchaus wirklich auch Realität. Natürlich überspitzt der Film dann total. Und was wir uns gefragt haben, ja, während dem Film war, ob diese Hausbesuche jetzt einfach eine dramaturgische Entscheidung sind aus dem Film. Und, ja, oder ob das früher wirklich so stattgefunden hat, dass das auch noch zum Einbürgerungsverfahren gehört hat, dass die Beamten da auch zu Hause vorbeigehen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus sein könnte, dass das stattgefunden hat. Was aber dann, und das quasi das Überspitzte am Film dann halt einfach ist, dass die dauernd überwacht werden, dass sie unangemeldet kommen, dass sie extra zu früh kommen, solche Geschichten.
Ja, daran bin ich sogar ein bisschen verzweifelt. Also ich bin im positiven Sinne daran verzweifelt an diesen Hausbesuchen, weil ich mich immer gefragt habe, war das damals so? Gibt's das vielleicht sogar immer noch mit diesen Hausbesuchen? Die können doch nicht einfach verlangen, da reinzugehen. Also ich mit meinem heutigen Rechtsverständnis habe mir gedacht, das ist unfassbar. Und irgendwann hat mich speziell der Bote mal richtig genervt. Der hat mich dann echt genervt, dass er da einfach am Wochenende, Sonntag in der Früh um 10 vor der Tür steht. Und trotzdem habe ich mich immer gefragt, gibt's das? Ist das jetzt Fiktion oder ist das Realität? Ist das jetzt inszeniert? Ist das jetzt erfunden? Oder ist das tatsächlich real so passiert? Und deswegen fand ich eigentlich spannend. Das fand ich einerseits spannend, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht wirklich so. Da lerne ich noch was. Gleichzeitig war in diesen Hausbesuchen natürlich auch sehr viel Komik, weil das wahrscheinlich eine überspitzte Darstellung war von diesen Kontrollmechanismen.
Ich glaube, das, was es lustig macht, ist, dass eben, ich weiß es nicht, vielleicht kann uns da jemand schreiben, wir könnten es auch einfach recherchieren. Ich glaube, du hast es versucht zu recherchieren gestern auch noch, aber ich weiß es nicht. Ich vermute, dass das früher wirklich so hätte sein können, dass man zu Hause mal noch einen Besuch kriegt, aber bestimmt angemeldet. Und dass es halt die Überspitzung davon ist, was sich jetzt der Film erlaubt hat. Aber dass das natürlich vielleicht auch das widerspiegelt, was quasi solche Beamten, die so eine Mentalität hatten, die es ja sicher auch gab wie in Burma, die es auch sicher noch gibt, was solche Beamte am liebsten machen würden. Nämlich wirklich so detektivmäßig den Leuten hinterhersteigen und überprüfen, ob sie schweizerisch genug sind. Überprüfen, ob sie auch wirklich, auch wenn der Beamte nicht dabei ist, die italienische Familie unter sich dann auch wirklich brav Deutsch spricht, obwohl sie alle besser Italienisch können.
Ich frage mich, was das war. Vielleicht war es auch eine humorvolle Verarbeitung von der Beobachtung, die die Schweizer über Deutschland hatten oder über die DDR. Die DDR hatte zu der Zeit ja noch ihr Spitzelsystem mit der Stasi. Und dann haben sie sich vielleicht gedacht, komm, wir machen das Gleiche jetzt in die Schweiz. Aber ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Gab's, ich glaube, die Schweiz hat sich in der Zeit mit der DDR jetzt nicht so intensiv beschäftigt. Das war ja jetzt auch nicht unbedingt direkt nebenan. Ich weiß nicht, ob die Schweizer jetzt dermaßen die DDR auf dem Schirm hatte. Und dann frage ich mich auch, inwiefern wusste man, während das ja noch aktuell war, schon, was da alles vor sich ging in der DDR, ein Spitzelsystem? Oder ist das eher so eine Erkenntnis, die man erst im Nachhinein dann gewonnen hat?
Also wahrscheinlicher halte ich eine andere Theorie. Meine andere Theorie wäre, man zeigt einen braven, anständigen Bürger, der so anständig sein will und so sehr für sein Land und für seine demokratischen Werte eintritt, dass er am Ende nicht mehr Demokrat ist, weil er praktisch eigentlich demokratische und freiheitliche Rechte verletzt, weil er so anständig ist, dass er sogar ins private Haus einbricht von anderen Leuten.
Das macht er ja nicht, er bricht ja nicht ein, aber er
lauert halt auf. Für mich ist es Einbrechen, weil er steht da vor der Tür, klopft und sagt, kann ich reinkommen? Und es ist eigentlich klar, dass die Kandidaten gar nicht die Möglichkeit haben zu sagen, nee, geht gerade nicht, sondern die fühlen sich mehr oder weniger verpflichtet. Also das ist wirklich ein Penetrieren in die Privatsphäre von Menschen ungefragt. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Lust des braven Spießbürgers, genau das zu tun.
Zu überprüfen. Also ich glaube,
und das geht auch heute noch. Ich finde, es ist sogar irgendwie was
Aktuelles. Das ist heute noch aktuell,
ja. Denken wir an den Karl Lauterbach. Der hat kürzlich, wurde er doch zitiert in den Medien, dass er gerne zur Überprüfung der Corona-Regeln auch private Hausbesuche machen würde.
Das ist jetzt die deutsche Betrachtungsweise. Zuerst denke ich an die Abstimmung von vor, das wird in den letzten ein, zwei Jahren gewesen sein, wo drüber abgestimmt wurde, wie, also in der Schweiz, ob Versicherungen, also die Invalidenversicherung, Detektive anstellen darf, die den Leuten, die diese Leistungen beziehen, nachspionieren dürfen, ob sie wirklich so behindert sind, wie sie sagen.
Ja, stimmt.
Und das ist Moment, dann auch...
Ja, ich kann mich erinnern an die Geschichte.
Ja.
Wo war das? In der
Schweiz.
In der Schweiz.
Genau darum. Also da stelle ich mir dann auch so einen Boot mal vor, der mit dem Feldstecher hinterm Auto steht und guckt, steht er jetzt auf aus dem Rollstuhl? Ja. Oder sehe ich den jetzt, der behauptet, er kann nicht körperliche Arbeit verrichten, weil er Rückenprobleme hat? Sehe ich den am Samstag im Garten schuften? Dass das überhaupt eine Debatte war, wo es Befürworter und Gegner war, spricht ja dafür, dass es eben durchaus Leute gibt, die finden, doch klar muss da jemand dazu schauen, dass die Leute sich gefälligst brav verhalten, weil die wollen ja was von uns, in dem Fall jetzt Sozialleistungen, Geld, Steuergelder, dann bezahlen sie damit mit Privatsphäre aufgeben, mit ihren Daten. Weil die wollen ja was von uns. Und im Film, im Einbürgerungswesen, ist ja auch diese Mentalität, die wollen ja was von uns, die wollen ja unseren Pass. Und den gibt's nicht umsonst, da müssen sie sich schon nackig machen dafür. Und dann wird auf Herz und Nieren überprüft, ob sie Schweizer genug sind, damit wir ihnen diesen Pass geben, weil wir verschenken diesen Pass nicht. Das war auch ein Schlagwort, das immer wieder kam in dieser Doku jetzt. Der wird nicht verschenkt. Das soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir den Pass verschenken.
Ja, und das kann ich auch nachvollziehen. Aber und das Spannende an dem Film wiederum ist, dass der Film dieses Thema ja dann aufgreift und es und dann diese Diskussion aufwirft, wie weit darf ich gehen als jemand, der das dann auch kontrolliert. Und kann ich zum Beispiel zu jemandem nach Hause gehen? Aber ich finde, gerade an dem Punkt verspielt der Film sein Potenzial, weil überhaupt nicht die Frage gestellt wird, wie weit darf ich gehen, sondern der Bodmer tut es einfach. Er geht einfach in die Wohnung rein. Da gibt es keinen Zwiespalt, keine Diskussion. Und da finde ich, das wäre jetzt, es ist einerseits ein spannender Punkt und gleichzeitig ein bisschen hat der Film auch was, hat er ein bisschen was verschenkt, weil ich denke, ich finde, da hätte man was draus machen können. Es war vielleicht auch so ein, es gab damals bestimmt einen gesellschaftlichen Wunsch, da ein bisschen besser hinzugucken. Wir wollen ja nicht jeden ins Land holen. Und aber diese Diskussion, diese Frage wurde in dem Film nicht wirklich gestellt, sondern es war einfach klar, wir dürfen zu denen in die Wohnung rein.
Naja, das war ja, also, das war ja, der Film beginnt ja quasi mit dem Einführungskurs für diese Beamten. Da ja. ist nicht die Rede davon. Da ist nur die Rede davon, worauf werden die Leute überprüft? Was heißt Schweizer sein? Ja. Und dann werden die Kandidaten, die neu anfangen, je ihrem Kollegen zugeordnet, der der Erfahrene ist, der selber sagt, ich mache das schon 20 Jahre. Und der soll ja dann den Fischer, der Bodmer soll den Fischer einführen in den Job. Und der Bodmer, der sagt halt einfach, das machen wir jetzt, so läuft das.
Ja.
Ob er da der Einzige ist oder, also das ist ja einfach so der, das Berufsprofil widerspiegelt der ja. quasi.
Ich weiß, vielleicht, ich habe eine Idee, vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt es einen oder anderen Hörer bei dir, der weiß, da war es dazu, zu dem Thema. Wie viel ist davon Fiktion und wie viel ist Realität? Vielleicht hat jemand eigene persönliche Erfahrung damit. Also ich finde, dass der Film zeigt Spießer, also, ein paar, also nicht alle, aber das sieht man gut mit Bodmer, sieht man den typischen Schweizer Spießer. Und der Film selbst, der sich darüber lustig macht, ist eigentlich auch ein bisschen spießig inszeniert, finde ich. Du hast selbst irgendwann mal gesagt, dass der Polt, wenn das ein Polt-Film wäre, dann würde der würde viel mehr wehtun, viel mehr an die Grenzen gehen, viel mehr die Grenzen ausloten, was geht und was nicht.
Es ist halt ein Schweizer Spielfilm, der immer noch so brav, aber wahrscheinlich für seine Zeit dann eben sehr lustig, aber schon noch, wenn man es mit Polt aus der gleichen Zeit vergleicht, der da den Negerwitz und so diesen Sketch bringt mit jetzt trommel mal ein bisschen was aus deiner Heimat vor. Sowas findest du sicher nicht in so einem Film.
Aber man kann es in der Absurdität, finde ich, hätte man da noch mehr machen können.
Ich glaube, selbst für jemanden, der selber total der Spießer ist, der kann diesen Film gucken und dann sympathisiert er vielleicht einfach mehr mit dem Bodmer noch. Aber der kann den auch gucken und fühlt sich jetzt nicht irgendwie angegriffen, glaube ich, besonders.
Also ich,
wenn du Borat guckst und du bist so ein Redneck-Trump-Supporter-Typ, dann findest du nicht lustig, weil das eckt ja genau da an, wo deine Werte liegen.
Also ich muss sagen, ich habe an mir, während des Films habe ich die Schweiz tatsächlich ein bisschen mehr kennengelernt, habe ich das Gefühl. Mhm. Darf ich das sagen? Kann man die Schweiz kennenlernen über diesen Film? Und ich habe mir auch gedacht, Mensch, ist doch schön da. So der Ausblick in Zürich, den man da hat, dann diese schönen Straßen, paar Cafés, die man gesehen hat. Ich fand es ganz schön.
Wahrscheinlich ist es ähnlich zutreffend, wie wenn ich sage, ich dank Polt-Sketches aus den 70ern habe ich ein besseres Verständnis für Bayern. Ja. Da laufen sie alle rum in der Lederhose mit so einem Hut, wo eine Feder drauf ist und sitzen im Biergarten mit ihrem Hund.
Ja, genau. Und es ist gar nicht mal so unrealistisch.
Und es ist auch heute exakt noch so. Ich möchte auch gerne reden über die Darstellung der Deutschen im Film. Was du dazu zu sagen hast.
Die Deutschen, ja, der Deutsche, der Psychiater mit seiner Frau, was kann man dazu sagen? Er ist natürlich, er macht ganz auf braven Schweizer und hisst um 10.15 Uhr morgens seine Schweizer Flagge. Was kann man zu denen sagen?
Sie versuchen auch so ein bisschen Schweizerdeutsch zu reden und schnallen, also klappt natürlich nicht so gut und dann
klingt es sehr lustig. Aber das Einzige ist nur, wenn dann funktioniert der Humor über die Deutschen, nur über die Sprache, nur über den, über diesen erzwungenen, angepassten Akzent.
Ich sehe es nicht so. Ich finde, also wenn der Film auch etwas zeigt, außer dass es halt das Schweizer Spießertum zeigt, finde ich, zeigt er schon auch so ein bisschen den Blick der Schweizer auf die Deutschen, der eigentlich ja auch sagt, die Deutschen, die sind selber noch mal spießiger. Aber die mussten jetzt nicht sich an ihrem Spießertum anpassen in der Einrichtung oder in der Verhaltensweise oder so. Die haben sich in ihrem Spießertum, also die geben noch einen drauf, dass sie denken, wir müssen noch mehr da einfach Klischees bedienen. Wir laden den Bodmer ein zum Fondue und dann kriegen sie es natürlich nicht hin, anständiges Fondue zu machen.
Ja, aber es war, ja genau, wie du sagst, es war nicht gerade ein Kulturclash, sondern das war ganz im Gegenteil. Es war Spießer kommen zum Spießer wollen, Spießer bleiben und bewerben sich für die Schweiz, indem sie zeigen, wie spießig sie sind.
Aber die Deutschen, die legen noch einen drauf. Ich finde, die Deutschen legen einfach noch mal einen drauf, indem sie dann finden, wir wollen jetzt auch noch irgendwie, weil die anderen, die sprechen halt, also die, das ist die Jugoslawin, glaube ich, das Fräulein Vakulic, die sagt ja, sie sei in der Schweiz aufgewachsen und so, die redet einfach normal Schweizerdeutsch, logischerweise, wenn sie da aufgewachsen ist. Die Italiener, die reden halt, also der Italiener, der redet halt Hochdeutsch, so ein bisschen mit so ein bisschen Schweizer Einschlagwörter, Zürcher Dialekt. Aber die Deutschen, wo es ja einfach ausreichen würde, wenn sie Deutsch sprechen würden, die versuchen dann trotzdem irgendwie noch so ein Pseudo-Schweizerdeutsch zu reden.
Ja, ja, aber das, ja, deswegen war der hauptsächliche Unterschied zwischen den Deutschen und den Schweizern war deswegen in der Sprache, halt in dem bisschen jämmerlichen Akzent, in diesem anbiedernden Akzent von den Deutschen. Wäre es nicht sogar, wie sieht man das als Schweizer? Wäre es nicht sogar besser und hätte man es nicht lieber, wenn die Deutschen gar nicht erst versuchen, falsch Schweizerdeutsch zu reden, sondern einfach Deutsch reden?
Ja.
Ja.
Also ja, ich glaube, die Deutschen haben einen schweren Stand in der Schweiz, weil man versteht sie ja, aber Schweizer haben gern mal den Eindruck, dass sie, wenn jemand mit ihnen Deutsch spricht, dass sie dann auf Hochdeutsch antworten müssen. Da kenne ich auch Leute, die das einfach machen, auch wenn man ihnen sagt, sprich mit mir Schweizerdeutsch, ich verstehe dich, dass sie dann einfach auf Hochdeutsch antworten, wenn sie auf Hochdeutsch angesprochen werden. Und das ist dann vielen unangenehm, weil natürlich auch die Schweizer dann wiederum einen Akzent haben und die Deutschen das lustig finden, wenn ein Schweizer einen Schweizer Akzent hat und Hochdeutsch versucht zu sprechen. Es ist auch so ein Irrglauben, der gern mal herrscht unter den Deutschen, dass in der Schweiz, dass es einfach Schweizerdeutsch geht, Schweizerisch, wie du gern sagst. Und das ist dann so eine Einheitssprache, weil es sind halt einfach ganz viele Dialekte, die sich sehr unterscheiden zum Teil. Also du kannst, ich höre jemandem an, woher der kommt. Zum Beispiel im Film der Chef vom Psychiater, das war ein Berner.
Aber wenn wir beim Thema Sprache sind, wir hatten ja das Thema bei den Erwartungen an den Film, haben wir das Thema Sprachverständnis angesprochen. Und ich hatte ein bisschen Befürchtungen, dass ich nichts verstehe.
Ach so, so meinst du Sprachverständnis? Ja,
ja, Sprache, also von dem Film jetzt.
Ob du Schweizerdeutsch verstehst
im Film. Ob ich das verstehe. Ja. Und ich dachte, ich muss mich jetzt da voll an die Untertitel, an den Untertiteln festhalten. Und dann haben wir doch noch gehofft, dass die Untertitel hoffentlich einigermaßen gut gemacht wurden, aber ich muss sagen, ich habe es gut verstanden.
Ich glaube auch, der Zürcher Dialekt ist auch einigermaßen gut zu verstehen.
Also die Zürcher konnte ich gut verstehen und ich konnte auch so dem Film sehr, also sprachlich sehr gut folgen und hier und da waren schon mal ein paar Satzbrocken, die ich nicht verstanden habe und dann habe ich dann mir den Rest dann zusammenbauen können aus den Untertiteln.
Hast du denn, wir haben ja eben dann noch die Doku geguckt, wo ich gemeint habe, die können wir schauen, weil die hat zwar keine Untertitel, aber viel spielt im italienischsprachigen Raum, wo sie es auf Deutsch übersetzen oder im französischsprachigen Raum und nicht so viel spielt im deutschsprachigen Raum und wenn, dann geht es da auch zur Hälfte um einen Deutschen, der selber Deutsch spricht. Aber die Einbürgerungsbeamte aus der Deutschschweiz, die hat Schweizerdeutsch gesprochen. Hast du die verstanden?
Die war, glaube ich, ein bisschen schwerer für mich zu verstehen.
Oder warst du einfach abgelenkt, weil du sie angeguckt hast und gedacht hast, bei der möchte ich auch nicht vorsprechen?
Ja. Doch. Ich wollte meine Erfahrung, also nach dem Film Schweizermacher und dann während der Doku Bei der Doku habe ich endgültig beschlossen, ich will Schweizer werden. Ich will auch, dass da so ein Bote mal bei mir an der Tür klopft und sagt, darf ich rein? Aber ich sage ihm natürlich dann nee.
Mhm. Dann bist du aber nicht Schweizer.
Ich will vor so einer Kommission stehen und dann gefragt werden, wann wurde der Gotthardtunnel eröffnet.
Okay, wann wurde der Gotthardtunnel eröffnet?
Das ist doch angesprochen worden. Ja. Film oder Doku?
Im Film war das, glaube ich.
1842.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, vorher. Aber ich weiß es nicht. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Ja. Das ist eine Frage, die ich jetzt auch nicht beantworten kann.
Ja, aber es gibt ja noch ein anderes. Also da geht es jetzt nicht um das Wissen. Das haben wir gelernt in dem Schweizermacher-Film. Es gibt auch Lebensweisen, die zeigen, ob du eine geeignete Schweizerin bist, wärst oder nicht. Und angenommen, du wärst jetzt eine Kandidatin, dann wären jetzt folgende Aspekte wichtig. Okay. Aus der Sicht von Bodmer, die habe ich mir auch aufgeschrieben.
Okay.
Die kamen im Film auch vor. Also, hast du ein Sparbuch?
Ja.
Gut.
Fragst du das mich jetzt ab?
Ja, frage ich dich, ob du eine gute Schweizerin bist.
Gibt es überhaupt noch Sparbuch? Ich habe halt ein Bankkonto und da ist Geld drauf.
Dann Vorhänge. Hast du Vorhänge in der Wohnung?
Ja, also in meiner Berliner Wohnung habe ich Vorhänge,
gut,
ja.
Sehr gut. Dann Mathe-Note spielt auch eine Rolle.
War ich gut, ja.
Die Tänzerin musste ja ihr Zeugnis bringen.
Meine Schulnoten waren sehr gut.
Okay.
Also war gut. Ich hatte über eine 5 auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, so einen 5,5er Schnitt.
Und man muss wissen, habe ich mir aufgeschrieben, wann wurde der Gotthardtunnel eröffnet?
Das weiß ich immer noch nicht.
Haben wir das nicht gerade gesagt am Anfang?
Vielleicht muss man mittlerweile wissen, wann der Neartstunnel eröffnet wurde und so solche Geschichten.
Ja.
Das war kürzlich mal.
Dann auch wichtig, umziehen. Bist du oft umgezogen?
Ja, ich bin so oft umgezogen wie die Tänzerin auch. Also ich bin jetzt vor drei Jahren ziemlich genau das letzte Mal umgezogen.
Aber wie willst du ein vernünftiges, bodenständiges Leben führen, wenn du nirgends Wurzeln schlägst?
Das. Ja, scheiße.
Ja.
Aber ich bin immerhin im Prenzlauer Berg geblieben die letzten 6 Jahre.
Immerhin, gut.
Und davor war ich auch 6 Jahre lang in Luzern. Kurz mal noch ein halbes Jahr in Bern.
Sehr gut, also du wärst... demnach wärst du bestimmt...
Aber die Frage war ja auch noch, aber da reden wir vielleicht noch drüber, wenn wir über das Thema Sexismus und Rassismus sprechen.
Ach so,
sprechen.
Stimmt. Themen der 80er Jahre, die angesprochen werden.
Aber was auch noch dabei war von dem Katalog war, und haben Sie denn keine Pläne, Familie? Weil das sind ja die Säulen.
Ja.
Nee, das war beim Deutschen. Ehe, Familie und Demokratie. Aber die Frau, die Tänzerin, wurde auch gefragt, ob sie denn keine Kinder will, weil das sei doch wichtig.
Genau, gerade für sie als Frau.
Gerade, genau.
Ja.
Dass sie sich mal niederlassen will.
Ja. Da schwingt ein bisschen Sexismus mit. Aus heutiger Sicht würde man es so bezeichnen wahrscheinlich.
Sexismus würde ich sagen, ist es dann, wenn man die Frage nur einer Frau stellt, aber nicht einem Mann.
Ja, war ja so.
Aber da kann man jetzt sagen, es gab jetzt kein männliches Gegenstück in dem Film, weil die hatten ja, das deutsche Ehepaar wurde nicht gefragt, ob sie denn eigentlich keine Kinder haben wollen.
Ja, nee, das war nur wichtig für die alleinstehende Tänzerin.
Genau.
Also das Thema, vielleicht so ein bisschen das Thema Sexismus spielt ganz vorsichtig, ganz leicht an in dieser einzigen kurzen Szene, in dieser einzigen Frage vom Bodmer an die Tänzerin.
Ich finde, also was ja schon auch immer ein Thema ist bei der Tänzerin, ist, boah, da gehen Männer ein und aus, die hat immer Besuch.
Ah, stimmt, das gab es auch
noch, genau. Und ist es ihr Freund, der Türke, ist es ihr Freund, der irgendwie mit Drogen dealt und so. Da kann man jetzt aber auch, ich weiß nicht mehr, wer die Frage stellt, ob es ihr Freund ist, weil ich glaube, der Fischer fragt ja auch, ist es ihr Freund, weil er halt einfach wissen will, hat sie einen Freund.
Genau.
Und auch bei dem Kinderthema, ich kann mir schon auch vorstellen, dass man einen Mann auch fragt, hey, was ist denn dein Lebensentwurf, hast du vor, eine Familie zu gründen? Aber dass man es eine Frau fragt, glaube ich, ist schon häufig, auch heute noch, weil halt so dieses Ding mitschwingt von, die Uhr tickt.
Apropos Uhr ticken.
Ja.
Wir müssen, dann, was hatten wir noch für ein Thema, was wir, wo wo wir gehofft haben, oder wo wir dachten, es wird angesprochen, Thema Rassismus. Ja, das kam schon vor. Der Bootmann hat doch gefragt, hat doch die Tänzerin gefragt, welche Freunde hast du denn so? Und dann sagt sie, naja, Holländer, Italiener, da ist auch ein Deutscher dabei,
Amerikaner,
ein Türke.
Türke erwähnt sie nicht. Er fragt er danach, auch so aus dem Osten?
Ja.
Und dann sagt sie, ja, zwei Rumänen und ein Türke. Und dann interessiert er sich,
für den Türken. Also da war schon ein bisschen...
Gegen die Leute aus dem Osten. Und dann die Nachbarin, die Petze, die auch sagt, ja, da hat sogar ein Japaner war da mal sogar dabei.
Ja.
Aber es ist natürlich schon sehr, sehr...
Aber sehr brav, sehr politisch korrekt.
Wenn man es mit dem Polt vergleicht, ja.
Der Polt hätte da mehr draus gemacht. Also es ist angeschnitten worden, sehr, sehr zart, sehr sanft, das Thema. Aber nicht gerade sehr bissig. Was dachte ich noch? Atomkraft kam gar nicht vor. Thema Waldsterben.
Auch nicht.
Und Umweltschutz kam auch nicht
vor. Das einzig Politische, was vorkam, war, dass der Italiener irgendwo auf eine Kundgebung gehen wollte.
Das kam vor. Der Italiener, der eigentlich heimlicher Kommunist war.
Mhm.
Aber das habe ich danach nur auf Wikipedia gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Irgendwas um die Kundgebung.
Was denkst du denn, um jetzt so als eine abschließende Frage, dieser Film, diese Geschichte, könnte die auch in Deutschland so spielen? Also findest du, da müsste viel angepasst werden oder könnte man quasi das, so wie es immer das Remake für die Amerikaner gibt, von französischen Filmen oder von Til Schweiger Filmen, könnte man jetzt diese Story, und ich meine jetzt ein paar Jahre später damals, also Anfang 80er Jahre, könnte man diese Story als deutsches Remake auch machen? Und wenn ja, inwiefern könnte man das einfach übernehmen das und wo würdest du die Anpassungen
machen? Natürlich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ganz klar, ich finde sogar, es herrscht Bedarf für so einen Film. Deutschland hat sich jahrzehntelang, also lange Zeit hieß es immer, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Dann war für alle klar, Deutschland ist eins, aber politisch wurde noch nicht akzeptiert, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Jetzt ist es, denke ich mal, klar, Deutschland ist ein Einwanderungsland und da prallen Kulturen aufeinander, viele wollen nach Deutschland und das ist beste Gelegenheit für so einen Film.
Ich meine jetzt ganz konkret die Frage eigentlich. Stell dir vor, du bist Anfang der 80er ein Filmproduzent in Deutschland und du siehst diesen Schweizer Film und denkst, geiler Stoff, wir nehmen jetzt einen deutschen Komiker.
Ja, du meinst heute schon?
Also, nein, in den 80ern.
Ach so, in den 80ern.
Dass quasi damals das passiert wäre, jemand hat das gesehen, Schweizer Film, und denkt, cool, würde in Deutschland auch funktionieren, aber halt, das bringt nichts, wenn wir jetzt einfach Untertitel machen. Die Deutschen wollen keine Untertitel lesen. Wir machen einen Remake, die deutsche Version davon. Wir wir casten einen deutschen Komiker, der ein bisschen bekannt ist, der da die Leute quasi reinholt. Und dann machen wir ein paar Anpassungen. Wo sind die Anpassungen? Also zum Beispiel denke ich jetzt mal, ich will deine Meinung hören, dann ist es halt eben nicht eine italienische Familie, sondern wahrscheinlich eine türkische Familie, die dann da ein Kandidat ist. Und ja, wer sind die Deutschen? Wer sind die Deutschen, die sich einbürgern
lassen? Damals war es anders. Damals war ja eben genau die Zeit, dass es hieß, dass Deutschland ist kein Einwanderungsland. Da gab es Gastarbeiterland war es vielleicht.
Aber hat sich da niemand eingebürgert? Also wurde man da nicht eingebürgert? Gab es das nicht?
Ich kenne mich da nicht so aus. Also ich meine, klar, gab es immer schon Migration. Aber das war, denke ich, nicht so das Thema.
Gut, ich versuche es noch ein letztes Mal, meine Frage zu stellen, damit du sie mir so beantwortest, wie ich es eigentlich meine. Wo würdest du die Anpassung machen, dass es ein deutsches Skript wäre? Fressen sie dann auch Kartoffelsalat und eine Wurst? Oder was essen sie? Putzt das ein Auto am Wochenende? Gibt es einen Nachbarn, der mit der Flinte auf Tauben schießt? Wer sind die Ausländer, die da kommen und sich einbürgern lassen wollen? Und wie werden die dargestellt? Ist irgendwie noch drin, dass das vielleicht eine Ossi-Familie irgendwie vorkommt? So meine ich. Wo sind die Anpassungen, dass du denkst, das müsste man noch drehen, damit es beim deutschen Publikum angekommen wäre?
Ja, das muss man komplett drehen. Aber genauso wie du es gesagt hast, man kann wunderbar deutsches Spießertum darstellen, nur dass es halt dann statt Fondue gibt es dann, je nachdem wo es spielt, also wenn es in Bayern spielt natürlich, dann gibt es da anständige
Frühstückswurst.
Da gibt's schön Weißwurstfrühstück mit Weizenbier und am Tisch sitzt dann vielleicht eine türkische Familie und dann heißt es dann Weißwurst, kennt sie das überhaupt? Aber dann sind wir schon wieder bei Polt, siehst du.
Also du würdest den Polt casten als den Fischer?
Ja, na klar.
Okay, aber ich würde den Polt vielleicht eher sogar casten als nicht den Fischer, sondern den Bodmer.
Ja, dann, also in der Zeit damals.
Also irgendwie...
Sagen wir mal, ich würde natürlich, wenn ich jetzt doch nochmal in die Zeit zurückgehe, damals wäre der spießige deutsche Einwanderungsdeutsche, also Beamte, wäre natürlich Bodmer, ja. Loriot gewesen.
Loriot ist...
Man muss eigentlich Loriot gucken, da sind die ganzen Figuren drin, die man braucht für so eine deutsche Adaption. Also Loriot als spießiger Beamte und dann hat er vielleicht einen etwas liberaleren Kollegen. Wer wäre das?
Der junge Polt. Nee, aber ich finde Polt sehe ich eher in dem spießigen Ding. Der hätte den schön gemacht.
Ja, weil als Bayer ist er dann...
Oder ist der Nachbar, der auf Tauben schießt.
Er fällt zu sehr aus. Das wäre mehr so eine Figur, die mal vorkommt.
Aber in der heutigen Zeit, also wir haben ja, sagen wir mal, Til Schweiger ist der Bodmer und Elias, und Matthias Schweighöfer ist der Fischer.
Nee,
und dann
solche schauspielerischen Leichtgewichte können wir da nicht nehmen.
Ja, aber es ist ja immer so bei Remakes, dass die Remakes dann schlechter sind.
Okay,
weil sie werden ja, da geht es ja darum, dass man halt die Rollen besetzt mit Namen, die man da kennt, die bekannt sind auf dem Markt.
Nimm mal einfach jemanden, der kennt, dann nimm mal den Mbarek, genau, der bringt
dann
auch ein bisschen...
Nee, der ist dann irgendwie... Ich inszeniere jetzt mal den Film, wie er heutzutage als deutsches Remake stattfindet.
Hast du es dir im Kopf schon überlegt?
Nee, oder? Das überlege ich jetzt ad hoc. Also wir haben Til Schweiger, ist der... es müsste ja dann eigentlich...
Aber du machst einen schlechten Film.
Ja, das ist das Remake. Also ich würde sagen, Bodmer ist der Til Schweiger und Matthias Schweighöfer... ist der Fischer und Elias Mbarek ist irgendwie der, was ist der, Türke?
Oder irgendwie? Den nehmen wir, lass mal als Türken auftreten.
Genau. Und dann ist das auch der Love Interest, weil man muss ja das auch entsprechend in die heutige Zeit holen, dass das eine schwule Geschichte dann auch ist, weil es dann natürlich auch dem Bodmer, dem Til Schweiger, auch nochmal so in seiner Spießigkeit hatte, da dann auch noch ein bisschen ein Problem damit. Und dann brauchen wir aber trotzdem noch so, vielleicht müsste der Bodmer eine Bodmer sein, dass das doch noch so ein bisschen ein Frauenremake drin ist. Okay, also wir haben Til Schweiger und Matthias Schweighöfer als die beiden Polizisten.
Dann Palina Roschinski als Frau.
Palina Roschinski spielt aber dann irgendwie... Nee, die ist da nicht dabei. Also wenn der Love Interest der Elias Mbarek ist, vielleicht ist Palina Roschinski dann halt die russische Anwärterin fürs Einbürgern. Die mit ihrer Familie am Tisch sitzt und Wodka säuft. Und dann gibt es noch sicher türkische Anwärter, die sich einbürgern lassen wollen. Es gibt vielleicht irgendwie auch Rumänen oder so, was aus Osteuropa, Polen, Tschechen, Italiener, immer noch.
Mhm.
Weil die ganzen Syrer und so, die sind ja noch nicht lange genug hier, dass sie sich einbürgern lassen könnten.
Ja.
Vielleicht doch noch ein bisschen irgendwie ein Amerikaner oder Australier oder so, die dann aber die Sprache nie gelernt haben, weil die nur so in Hipster-Cafés arbeiten, wo es sowieso Englisch...
Helge Schneider als Amerikaner.
Ja, dann wird der Film aber wieder gut.
Also Johnny Flash, der sich einbürgern lassen will.
Der dann am Schluss noch die Nationalhymne auf dem Saxophon spielt.
Ja, das wäre... Nee, ich wüsste... Das wäre auf alle... Also wir hätten jetzt Helge Schneider ausgenommen, aber mit den Leuten, die du genannt hast, das so würde wahrscheinlich heutzutage ein Remake gemacht werden und es wäre garantiert ein sehr schlechter Film.
Gut, wir können es ja mal pitchen vielleicht mit dem Mikro raus.
Aber ansonsten würde ich ins Loriot-Universum gehen. Loriot hätte daraus einen hervorragenden Film gemacht. Also beim Loriot ging es nie um das Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen. Es ging um die Darstellung und um die Sezierung des deutschen Spießers. Mhm. Und das hat schon gereicht. Das war schon lustig genug.
Aber.
Ja, das wäre auf alle Fälle eine gute Überlegung für nachher dann. Was kann man daraus machen? Was wäre eine deutsche Adaption?
Oder ein Sequel könnte man ja langsam mal machen. Ja, so die, wie jetzt die Söhne von der italienischen Familie Opa werden.
Hm. Oder, noch nicht Opa, aber. Oder ein Film, der in der Zukunft spielt. So in 20, 30 Jahren, wenn halb Deutschland will in die Schweiz einreisen. Das wäre doch auch was.
Da steht dann die Mauer schon auch. Ja, genau, die Schweiz dann rum, so die Käseglocke über die Schweiz.
Sehr gut.
Ja, so, wir setzen mal einen Punkt. War aber ein guter Film, oder? Habe ich gut ausgesucht.
Ja, und ich muss auch sagen, während der Besprechung hat sich meine Bewertung mit 7 Punkten gefestigt.
Okay.
Was ist deine Bewertung?
Eingeordnet darin, dass es halt einfach ein Klassiker ist, den man betrachten muss als aus seiner Zeit und der auch irgendwie schon so ein bisschen zur kulturellen Identität der Schweiz gehört. Und als Schweizerin, die jetzt seit einem Jahr nicht mehr in der Schweiz war, wegen Corona, würde ich sagen 8 Punkte, weil ich mich einfach auch drüber gefreut habe, so ein bisschen meine Kultur mal wieder ein bisschen zu spüren. Und nicht, ich meine, mit meiner Kultur nicht, dass das so ist wie dargestellt im Film, sondern einfach, dass dieser Film zum Kulturschatz gehört. Gut, das nächste Mal darfst du wieder einen Film aussuchen.
Gut. Schauen wir mal, was ich finde.
Gut. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Zuschriften bezüglich der Einwanderungsthematik oder des Einwanderungsvorgehens in den späten 70ern, frühen 80er Jahren, ob man Hausbesuche gemacht hat.
Persönliche Erfahrungen, ich freue mich zu lernen. Gerne auch Einwanderungsfragen an mich.
Genau. Irgendwann kannst du mir mal Einwanderungsfragen für Deutschland stellen.
Ja. Oh.
Wenn wir das Remake gucken.
Ja.
Gut. Die E-Mail-Adresse ist zerbipod@gmail.com. Nach wie vor haben wir keine eigene Mail-Adresse für diesen Podcast, weil der wird ja auch noch nicht veröffentlicht als eigener Podcast. Mal schauen. Gebt uns gerne auch Feedback, wie ihr dieses Format findet. Ob das ein Podcast ist, den ihr auch anhören würden, wer dann gesondert einen Feed kriegt, weil das wäre dann längerfristig der Plan. Wunderbar, dann wünschen wir euch eine gute Woche oder Wochenende, je nachdem, wann das erscheint und wann ihr es hört, und bis dann.